Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Wie immer schön, euch zu sehen und schön mit Gebet zu starten. Jesus, ich danke dir ja für Lobpreis. Worte, die uns helfen zu beschreiben, wer du bist, was du uns bedeutest. Wir danken dir, Herr, dass du ein Gott der Begegnung bist. Du thronst auf deinem Thron und doch bist du ganz nah bei uns. Du liebst es, an uns dran zu sein, mit uns unterwegs zu sein, uns hineinzunehmen. Ja, in deine Realität, Herr. Und ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass es Leben ist. Und ich bete, dass du sprichst, dass du mich gebrauchst. Und ich danke dir, dass du für jeden Einzelnen von hier etwas vorbereitet hast. Und ich bete, dass du unser Herzen weit dafür machst, das zu empfangen, was du uns geben möchtest. Amen. Da hinten habe ich ein gutes Amen gehört. Ja, wir haben letzte Woche eine neue Predigtreihe begonnen zum Thema Gebet. Und ich habe euch heute Morgen direkt mal eine kleine gute Frage mitgebracht. Wenn du Gott jetzt um irgendetwas bitten könntest und du wüsstest, er würde es dir jetzt geben, um was würdest du ihm bitten? Liebe, Gesundheit, Glaube. Ich dachte, wir hätten jetzt nächste Woche 6 weitere Lottogewinner hier in der Gemeinde, aber okay. Ich sprach vor einiger Zeit mit einem Freund und ich weiß nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind, aber auf jeden Fall war meine Aussage irgendwann, hey, von den Katholiken können wir eine Menge lernen. Besonders was ihre Gebete angeht. Nicht jetzt so Maria anbeten oder sowas, aber die gibt's schon viel länger und die haben manche Tiefen des Gebetes ergriffen, die haben wir so gar nicht auf dem Schirm. Und die Antwort meines Freundes war es dann, ja, kann schon sein, aber hey, ich bete von Herzen. Ich habe mir gedacht, ja, ist schön und gut. Wir sollen auch von Herzen beten, aber wenn wir nur von unserem Herzen aus beten, dann wirst du vielleicht, wenn du mal dein Gebet beobachtest, feststellen, dass sich dann unser Gebet sehr viel um uns selbst kreisen wird und zu unseren Vorlieben sich immer hinziehen wird. Denn wenn die Bibel uns eins sagt, dann, dass unser Herz ziemlich trügerisch sein kann. Und deswegen merke ich immer wieder auch das Gebet, was wir uns heute anschauen wollen, wie wichtig es ist, dass auch unser Leben auf dem Wort Gottes aufbaut, nicht auf unserem Herzen. Wir müssen unser Herz Gott geben, aber soll uns nicht leiten, sondern Gottes Wort soll uns leiten und das auch im Gebet. Und letzte Woche sprach ich vom Paulus Gebet in Epheser 3. Paulus hat uns darin 3 lohnenswerte Ziele gegeben, die uns helfen können, ja, dass unser Gebet uns wirklich verändern kann. Und weil der Epheserbrief so genial ist und weil Paulus auch ein zweites Gebet darin gebetet hat, möchte ich mir das heute gerne mit euch zusammen anschauen, weil darin viel Wertvolles für uns, unser Gebetsleben drin befindet. Wir finden das am Anfang des Epheserbriefes und dort lesen wir die Verse, also Kapitel 1, die Verse 16 bis 21. Und da sagt Paulus oder betet Paulus, darum danke ich Gott unermüdlich für euch, wenn ich in meinen Gebeten an euch denke. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, euch durch seinen Geist Weisheit und Einblick zu geben, sodass ihr ihn und seine Heilsabsicht erkennen könnt. Er öffne euch das innere Auge, damit ihr seht, welche Hoffnung er euch gegeben, zu welch großartigem Ziel er euch berufen hat. Er lasse euch erkennen, wie reich er euch beschenken will und zu welcher Herrlichkeit er euch in der Gemeinschaft der heiligen Engel bestimmt hat. Ihr sollt begreifen, wie überwältigend groß die Kraft ist, mit der er an uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, mit der er an Christus gewirkt hat, als er ihn von den Toten auferweckte und in der himmlischen Welt an seine rechte Seite setzte. Dort thront Jesus Christus über allen unsichtbaren Mächten und Gewalten, über allem, was irgend Rang und Namen hat, in dieser Welt und auch in der kommenden. Was für ein starkes Gebet. Ich habe mich gefragt, wow, wenn ich doch auch so beten könnte. Aber ihr Lieben, beten können wir lernen. Manche sind da besonders begabt drin, aber beten können wir lernen und wir können an Paulus Gebet lernen, auch solche Beter zu werden. Und die Frage ist doch, auch wenn das so schön klingt, was betet da Paulus eigentlich? Was kommt in diesem Gebet zum Ausdruck, was wir eigentlich brauchen? Was sollen wir eigentlich Gott bitten? Vielleicht geht's dir auch manchmal so. Du möchtest beten, du setzt dich hin und dann fragst du dich, was soll ich denn jetzt eigentlich beten? Was ist richtiges Gebet? Und Paulus zeigt uns auch hier, dass Beten so viel mehr ist, als nur unsere Anliegen vor Gott zu bringen. Auch das sollen wir tun, auch das wird noch in unserer Reihe Raum finden. Aber unsere Anliegen zu Gott zu bringen, all das, was uns sorgt, beschäftigt, da sind wir eigentlich immer relativ gut drin. Das haben wir vor Augen und das bringen wir meistens vor Gott. Ich hatte ein sehr volles Wochenende. Wir hatten gestern einen richtig starken All-In-Abend gehabt und Freitag hatte ich eine Trauung. Ist immer eine schöne Sache, aber ist immer sehr viel Vorbereitung. Und als das Paar so eingelaufen ist, ganz tolles Paar hier aus der Gemeinde, hatten die das Lied Amazing Grace eingespielt. Und an einer Stelle singt der Newton Folgendes. Ich habe das jetzt mal auf Deutsch übersetzt. Ich war verloren, doch wurde ich von Gott gefunden. Ich war blind, aber jetzt sehe ich. Die meisten von uns haben das Vorrecht, sehen zu können. Ihr seht mich, der eine ein bisschen besser, der andere ein bisschen schlechter. Manche haben auch extra eine Brille auf, damit sie mich besonders gut sehen können. Das ist schön. Aber es ist für uns normal zu sehen. Hast du schon mal eine Situation gehabt, wo du dieses Vorrecht nicht hattest? Wo du nichts sehen konntest? Ich habe das schon irgendwann mal gesagt, meine Frau hat mich mal zum Dialog im Dunkeln eingeladen. Das gibt's in Hamburg. Und 30 Minuten oder so bist du blind. Also es ist einfach stockdunkel und egal, was für schöne Augen, tolle Augen du hast, du siehst nichts. Und in diesem Moment merkst du so richtig mal den Unterschied, was es bedeutet, sehen zu können und absolut nichts sehen zu können. Wenn du dich rantastest an irgendwelche Sachen, wie die sich anfühlen, ohne dass du was siehst, die Geräusche, die auf dich wirken, und egal, wo du auch hingehst, du läufst nur so, daher kommt das wahrscheinlich aus den Zombie-Filmen so, weil du die ganze Zeit Angst hast, gegen eine Wand zu knallen. Du hast die ganze Zeit das Gefühl, als würde gleich eine Wand dein Gesicht küssen. Und dann am Ende isst du auch im Dunkeln, und dann irgendwann machen die am Ende das Licht an und du gehst einmal nochmal durch alle Räume, durch die du gegangen bist. Und du merkst auf einmal, krass, das war ganz anders, als ich mir das so erfühlt und mir vorgestellt habe. Es ist ein unglaublicher Unterschied. Für uns wirkt es das nur normal zu sehen, aber es ist es nicht. Wisst ihr, solch eine Erfahrung, das, was den Newton in seinem Amazing Grace Lied gesungen oder geschrieben hat, so eine Erfahrung hat Paulus gemacht. Wisst ihr, bevor Paulus Jesus kannte, hat er die Christen verfolgt. Er dachte, hey, dieser Jesus, den die da zu Gott machen, das ist eine Sekte. Die muss vernichtet werden, die verhöhnen Gott. Also verfolgte er sie. Und dann, während er sie verfolgte, auf dem Weg, auf dem Pferd, begegnete ihm Jesus in einer Vision. Jesus sprach zu ihm, und nachdem Jesus mit ihm fertig war, hat er mit seinem Körper das gemacht, wie sich sein geistlicher Zustand in der Situation befunden hat. Und was ist mit Paulus passiert? Er wurde blind. Er konnte nichts mehr sehen. Ganze 3 Tage lang. Er brauchte Hilfe, konnte nichts mehr machen und war aufgeschmissen. Und dann passierte Folgendes. Wir lesen das in Apostelgeschichte 9. Da ging Hananias, also ein Jesus-Nachfolger, in jenes Haus, wo Paulus war. Er legte Saulus, später Paulus, die Hände auf und sagte, Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt. Jesus, der dir unterwegs erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Gott öffnete ihm die Augen. Aber er öffnete nicht nur körperlich ihm die Augen, sondern auch geistlich. Und deswegen sehen wir das auch in Paulus seinem Gebet. Er konnte auf einmal Jesus sehen, den er vorher noch verfolgt hatte. Auf einmal konnte er Jesus erkennen und wusste, Jesus ist der lebendige Gott. Er ist real, er lebt. Und vorher konnte er das nicht sehen. Er hat ihn verfolgt, er war blind dafür und hat sogar gegen Jesus gekämpft. Doch nun konnte er ihn sehen und das hat auf einmal alles verändert. Vom Verfolger wurde er zum Nachfolger und er hat sein ganzes Leben dafür eingesetzt, dass andere Menschen auch diesen Jesus kennenlernen können. Aber das Entscheidende war nicht, dass Jesus ihm die körperlichen Augen öffnete. Das war nicht der Unterschied, sondern die geistlichen Augen. Und deswegen ist für Paulus so klar, ohne ein geistliches Sehvermögen können wir nicht erkennen, was wirklich wichtig ist. Mit unserem Herzen können wir das nicht sehen. Dann werden wir nur für das beten, was wir vor Augen haben, das, was in unserem Herzen ist. Aber wenn du den Epheserbrief schon mal durchgelesen hast, Epheser 6, da geht es um die Waffenrüstung, haben wir auch schon mal drüber gepredigt. Und was sagt da Paulus? Ihr Lieben, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen Nachbarn, gegen Menschen, gegen deinen Kollegen, deinen Boss, deine Ehefrau oder deinen Ehemann. Wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis. Und Paulus sagt, wir brauchen einen ganz anderen Blick, auch im Gebet, als das, was wir natürlich kennen oder gewohnt sind. Und deswegen betet er, dass unsere inneren Augen erleuchtet werden. Die Elberfelder sagt zum Beispiel, die Augen des Herzens, dass die Augen des Herzens geöffnet werden. Und das Herz ist das Zentrum unseres ganzen Wesens. Wer wir sind, warum wir so handeln, wie wir handeln, alles geht von unserem Herzen aus. Und Paulus betet für die Epheser, dass dieses Herz geöffnet wird, damit sie erkennen. Und er betet, weil er sich bewusst ist und er selber diese Erfahrung gemacht hat, hey, das können wir nicht von selbst. Wir können unsere Augen nicht von selbst öffnen. Wisst ihr, als Jesus mit seinen Jüngern unterwegs war? Da fragt er einmal die Jünger, hey, für was halten die Leute mich eigentlich? Und die sagen, manche halten dich für Elias oder für Johannes den Täufer. Und er fragte so, hey, was meint ihr denn? Und er sagt Petrus diesen ganz besonderen Satz, hey, du bist der Christus. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt Folgendes, du, Petrus, darfst dich freuen. Also, Entschuldigung, du darfst dich freuen, da hieß er noch Simon. Sohn von Johannes, denn diese Erkenntnis hast du nicht aus dir selbst. Mein Vater im Himmel hat es dir gegeben. Matthäus 16, wer das mal nachlesen möchte. Wenn Andi und Rahl, dürft ihr den gerne beglückwünschen, die haben ein Baby bekommen. Ja. Dürft ihr auch persönlich machen, ne? Die hören euer Klatschen jetzt nicht. Aber wenn so ein Baby auf die Welt kommt, dann kann das, manche lassen sich ein bisschen Zeit, aber das Kind kann die Augen öffnen. Und es sieht total verschwommen. Und die Augen müssen sich erstmal an diese neue Welt gewöhnen. An das Licht und an diese ganze Umgebung. Und so geht es auch uns. Auch als Christen. Wisst ihr, Paulus schreibt hier an die Epheser. Der schreibt hier nicht an Menschen, die Jesus nicht kennen, sondern an Menschen, die Jesus lieben und die ihm nachfolgen. Und er betet für sie, obwohl sie Jesus kennen, dass ihre Augen geöffnet werden. Wisst ihr, der Epheserbrief ist wirklich ein sehr schöner Brief, hat nicht zu viele Probleme, richtet sich sehr auf Gott aus. Also ich ermutige dich auch, dieses erste Kapitel, lies das nochmal in der ganzen Fülle durch. Und bevor Paulus halt betet, kommt er ins Schwärmen. Und er erzählt den Ephesern, was sie für eine Berufung haben, was sie in Gott haben. Er schwärmt regelrecht. Warum? Weil er das sehen kann. Jesus hat ihnen die Augen geöffnet und er kann gar nicht anders zu sagen, Leute, wie könnt ihr darauf verzichten? Und er betet, ihr Lieben, damit ihr das erkennt, müssen eure Augen geöffnet werden. Und das ist es, was euer Gebetsleben verändert, was euer Leben revolutioniert. Es sind nicht die 5 Schritte zu einem glücklicheren Leben, die 4 Aspekte, um ausgeglichener zu leben, alles seine Bedeutung, aber Paulus sagt, wenn du etwas brauchst, dann ist es dieses Gebet, dass deine Augen geöffnet werden. Wisst ihr, der Glaube ist nichts, was wir einmal erkannt haben und dann ist fertig. Haken dran, ich habe jetzt Jesus, was auch immer jetzt noch bekommt. Der Glaube beginnt mit einem ersten Schritt. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann kannst du diesen Schritt heute Morgen gehen. Das haben wir gerade eben gesungen, dass Jesus Christus in diese Welt kam für dich, um dir den Vater zu zeigen und für dich an dieses Kreuz zu gehen, damit er da für deine Schuld bezahlt und du frei bist, bei Gott zu sein. Das ist dieser erste Schritt im Glauben, das anzunehmen. Aber unser Auge bleibt auf ihn ausgerichtet und muss sich immer weiter öffnen. Und das kann nur Gott tun. Aber was wir tun können, ist, ihm Raum zu geben. Ihm Raum zu geben im Gebet, wie Paulus es tut, durch das Wort oder auch durch Gemeinschaft, wie wir hier gerade mit Christen unterwegs sind. Unser Gebet braucht es, du und ich, zu lernen, dafür zu beten, Gott, öffne mir die Augen. Wir können nicht alles sehen. Wir sehen nur das Heute, was uns vor Augen ist. Aber wir dürfen darum bitten, dass Gott uns die Augen öffnet. Der zweite Punkt, den Paulus uns mitgibt, ist die Frage, was sollen wir denn eigentlich erkennen? Wofür sollen uns die Augen denn geöffnet werden? Gebet hat mit Hoffnung zu tun. Und das kann ich dir sagen, unsere menschliche Hoffnung hat nichts mit biblischer Hoffnung zu tun. Wenn wir von Hoffnung sprechen, geht es so, oh, ich hoffe, dass ich nicht durchfalle. Ich habe vor 5 Wochen Angelschein gemacht, habe mich versucht gut vorzubereiten, aber ihr wisst, ich habe immer viel zu tun und das war echt so, oh, so ein Bang, ne? Oh, hoffentlich reicht das. Oder wir hoffen, oh, hoffentlich geht das nicht schief, was ich hier jetzt mal versuche. Also wir merken, wenn wir von Hoffnung oft sprechen, menschliche Hoffnung, dann hat das nichts mit Zuversicht zu tun, sondern eher so ein Bang, so ein Hoffen, dass das irgendwie nicht schief geht. Aber biblische Hoffnung ist anders. Und deswegen betet Paulus für diese Hoffnung, dass sie die erkennen. Er betet, dass sie erkennen, zu welch einer Hoffnung sie berufen sind. Und diese Hoffnung bedeutet, sich einer Realität bewusst zu sein, die aber noch nicht vollständig erfahren wurde. Lass uns mal reinschauen, Hebräer 11, Vers 1. Der drückt das sehr gut aus. Und dort steht, es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft. Eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Es ist also eine Zuversicht, eine Hoffnung, dass man ganz sicher ist, dass in der Zukunft etwas kommen wird. Aber diese Zuversicht, das prägt unser Heute. Es ist heute noch nicht da, aber weil ich mir so sicher bin, dass es kommen wird, kann ich heute schon anders leben, obwohl es nicht sichtbar ist. Lass uns mal diese schöne Aussage von Paulus in Philipper 1, Vers 6. Nee, den habe ich gar nicht dabei. Okay, dann lese ich ihn euch so vor. Weil ich davon überzeugt bin, dass der, welcher in euch ein gutes Werk angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Jesu Christi. Also Paulus spricht dort an die Philipper und er sagt, Gott hat etwas angefangen und ist noch gar nicht in Sicht, wie das ausgehen wird. Aber er ist so überzeugt davon, weil er weiß, der, der es angefangen hat, nämlich Gott, er wird es auch zu Ende bringen, weil er es versprochen hat. Und deswegen betet Paulus dafür, dass wir diese Hoffnung wirklich erkennen. Nicht nur intellektuell, ja, das stimmt schon irgendwie, sondern dass wir persönlich davon ergriffen werden und in dieser Realität leben. Denn eines ist Paulus auch sicher. Ohne Gott, ihr Lieben, gibt es keine Hoffnung. Das ist richtig bitter. Aber ohne Gott gibt es keine Hoffnung. Epheser 2, Vers 12. dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Ohne Christus gibt es keine Hoffnung. Wisst ihr, in der kommende Woche, wird Olli nochmal sagen gleich auch, haben wir eine Trauerfeier hier in der Gemeinde. Und in diesen Momenten zeigt sich am stärksten, ob die Menschen, die dorthin kommen, eine biblische Hoffnung haben. Weil wisst ihr, der Tod ist etwas, womit wir Menschen, ganz besonders wir Westeuropäer, uns nicht auseinandersetzen wollen. Wir haben Angst davor. Der Tod ist Endpunkt. Da gibt's nichts mehr. Da kann man nicht sagen, oh, vielleicht wird's noch mal besser. Nein, es ist dann vorbei. Und deswegen macht uns das so Angst. Es ist so hoffnungslos. Wisst ihr, in Afrika, wenn da eine Beerdigung ist, hey, die machen 7 Tage Beerdigung. Die weinen, die lachen, die tanzen, die sind ruhig. Alles Mögliche sind drin. Wie machen wir Westeuropäer Beerdigung? Bitte schnell hinter mich bringen. Ich möchte mich nicht mit dem Tod auseinandersetzen. Aber bei Christen ist das anders. Wer Jesus kennt, der kennt eine Hoffnung und der hat eine Hoffnung. Und ich frag dich, was ist deine Hoffnung? Was ist deine Hoffnung? Wenn du jetzt eine Antwort geben müsst, was ist das, worauf du hoffst? Wenn du nach vorne schaust, worauf hoffst du? Ist es so, oh, hoffentlich geht das mit der Ehe gut. Hoffentlich wird das mit der Arbeit klappen. Hoffentlich kommen meine Kinder irgendwie durch. Oder ist es eine Hoffnung, die größer und ist und weiter schaut? Weiter als das, was du gerade vor Augen sehen kannst. Ist es eine Hoffnung, wo du gar nichts von der Zukunft weißt, aber du voller Zuversicht bist, weil du diese Hoffnung auf Jesus Christus setzt, auf das, was er getan hat. Und wenn du diese Hoffnung nicht hast, was wirst du tun? Ihr Lieben, wir müssen uns eins bewusst sein, wir werden ewig leben. Und Paulus sagt, wenn wir unsere Hoffnung auf Jesus nur auf dieses Leben hier auf Erden setzen, nur hoffen, dass er hier irgendwas macht und tut, dann sagt er, dann sind wir die bedauernswertesten Menschen, die es gibt. Wisst ihr, wir müssen alle einmal sterben. Und das Ziel Gottes ist, diese Welt ist verloren. Also das ist nicht sein Ziel, aber das ist der Zustand. Und Gott wird einmal alles neu machen. Und deswegen ist das Ziel nicht hier und jetzt, sondern die Ewigkeit bei ihm. Und Jesus gibt uns diese Gewissheit, dass wir sie einmal bei ihm verbringen werden. Johannes 14. Er sagt, ihr Lieben, da wo ich hingehe, könnt ihr jetzt mir nicht folgen, aber ich gehe euch voraus und ich werde euch eine Wohnung vorbereiten. Ihr Lieben, ist die Hoffnung, die in dir und in mir lebt, ist sie etwas, was unser Heute prägt? Ist sie etwas, was in unserem Heute einen Unterschied macht, egal wie schwer es ist oder gut es auch gerade bei uns aussieht? Paulus betet dafür, weil diese Hoffnung, diese biblische Hoffnung, ist das, was einen wirklichen Unterschied in unserem Leben macht und uns verändern kann. Aber er weiß auch, und ich weiß es auch, ich kenne das auch, wie schwer es ist, das im Alltag immer wieder zu vergegenwärtigen. In einer Welt, die hoffnungslos ist und mit all ihren Umständen. Und das weiß Paulus. Aber sagt wir Christen, wir haben eine biblische Hoffnung. Und auf die können wir schauen. Und darum können wir bitten, dass wir sie erkennen, dass unsere inneren Augen sich dafür öffnen und es sehen können. Der dritte Punkt, es gibt noch ein paar mehr Punkte, aber ihr wisst, ich gebe mir wirklich Mühe, 30 Minuten einzuhalten, ihr Lieben. Der dritte und der letzte Punkt, den ich mit euch teilen möchte, oder darf ich länger predigen? Nein. Na, alles gut. Wir werden noch tiefer gehen, keine Sorge. Alles gut, ich mache nur Spaß. Gehört ihr gar nicht rein. Der dritte Punkt, den unser inneres Auge erkennen soll, ist, dass wir mehr haben, als wir uns vorstellen können. Du und ich haben mehr, als wir uns gerade jetzt vorstellen können. Das, was wir gerade sehen, du hast mehr, wenn du an Jesus Christus glaubst. Wisst ihr, Paulus betet dafür, dass wir erkennen sollen, hey, dass wir hier, die wir sitzen und an Jesus glauben, hey, ihr seid richtig reiche Menschen. Ihr habt ein unermessliches Erbe. Und in den Versen davor sagt Paulus, der Heilige Geist ist der Pfand dafür, der Unterpfand, die Anzahlung, damit wir wissen, hey, das, was Gott verspricht, das ist wirklich wahr. Wisst ihr, wir haben eine neue Küche bekommen, unsere Küche war so alt und irgendwann habe ich mich meiner Frau erbarmt und habe gesagt, ja, okay, kommt eine neue Küche. Und dann haben wir die alte Küche trotzdem noch verkauft, weil die E-Geräte, die waren noch gut und wir haben gesagt, wenn jemand das andere Zeug noch haben soll, soll er das mitnehmen. Haben wir bei Kleinanzeigen reingestellt und da haben sich ganz viele gemeldet, oh, die möchte ich haben und sowas. Und immer, wenn sie die abholen sollten, sind sie nicht gekommen. Da war meine Frau echt genervt. Hat gesagt, der Nächste, der die jetzt haben will, der muss 50 Euro anzahlen. Damit sie sicher war, dass wenn der hier kommt und sagt, ich will sie nehmen, dass der auch kommen wird, weil 50 Euro, der eine günstige Küche haben will, schmeißt die nicht einfach so weg. Und das Interessante ist, Gott hat genau das Gegenteil gemacht. Also andersherum. Er hat uns 50 Euro gegeben. Also Heiliger ist viel mehr wert als 50 Euro, ne? Aber er hat uns einen Pfand gegeben, damit wir sicher sind, dass das, was auf uns wartet, so stark und kräftig ist und uns gehört, auch wenn wir das jetzt, heute, noch nicht vollständig in Besitz genommen haben. Wisst ihr, in unserem Heute erleben wir das immer nicht so. Ich weiß nicht, was du gerade durchmachst und vielleicht fühlst du dich gerade nicht so reich von Gott beschenkt. Machst vielleicht gerade eine schwere Zeit durch. Ich musste mich in der Vorbereitung an ein Gespräch mit einer Jugendlichen erinnern und sie sagte, so von meinem Augenschein her geht es denen, also ihren Freundinnen hat sie beschrieben, die nicht an Jesus glauben, denen geht es irgendwie viel besser als mir. Obwohl ich doch an Jesus glaube. Und das ist auch von unserem Augen her manchmal so. Auch Petrus ist auch eine schöne Stelle, da spricht er genau dasselbe wie Paulus. Er spricht von Hoffnung, er spricht von Erbe und dann sagt er aber auch Folgendes. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtungen. Ja, das erleben wir auch. Anfechtung, Traurigkeit, sind wir auch nicht frei von. Und deswegen betet Paulus, dass wir ergreifen, erkennen, was wir einmal besitzen werden. Ein Erbe, das niemals verloren geht. Ein Erbe, das niemals an Wert verlieren wird. Was ist es genau? Es ist Gott selbst. Es ist Gott selbst. In Epheser 3 sagt er, der Reichtum seiner Herrlichkeit, seine Macht, seine Majestät, seine Gerechtigkeit, seine unausschöpfliche Liebe und Wahrheit, seine Reinheit. Wisst ihr, einmal, wenn wir bei Gott sind, dann werden wir sein Wesen ganz erfassen können. Nicht nur hier in schönen Momenten oder in unserem Kopf, sondern wir werden ihn ganz erfassen können, von Angesicht zu Angesicht. Und diese Aussicht, das sagen Petrus und Paulus, wenn wir das erkennen, was dieses Erbe ist, dass uns einmal, jetzt heute schon, aber in ganzer Fülle nichts von Gott trennen kann, dann werden wir uns heute erfreuen. Dann wird es heute einen Unterschied machen, weil es uns belebt und uns begeistert. Wisst ihr, das, was Paulus uns zeigt in diesen beiden Gebeten, ist eigentlich dasselbe, was Jesus uns im Vaterunser auf dem Weg gibt. Paulus ist sich bewusst, und auch Jesus hat uns das gegeben, wir müssen zuerst Gott und dem Reichtum seiner Herrlichkeit zuwenden. Das ist so entscheidend für unser Gebet. Und in diesen Segnungen heute und der Erwartung eines Tages in seiner Herrlichkeit zu leben, dann wird sich vieles andere fügen. Aber für solch ein Gebet, für solch einen Glauben, den Paulus sich für Epheser und auch für uns wünscht, brauchen wir Gottes Hilfe. Ihr Lieben, das kommt nicht von selbst. Das kommt nicht, weil du und ich so gewitzt sind und alles erkennen. Wir brauchen dafür Gottes Hilfe. Dein und mein Horizont ist begrenzt. Und deswegen ist es auch manchmal so schwer für uns, Gott zu verstehen. Weil wir sehen nur das, was wir gerade vor Augen sehen. Wir sehen nur das, was wir gerade heute durchleben, mit all ihren Herausforderungen und Problemen. Aber Gott sei Dank haben wir einen Gott, der weiterschaut, aber der auch heute bei uns ist und uns versorgt. Aber er schaut nicht nur auf das heute. Er schaut nicht nur das, was du gerade vor Augen hast. Und alle Eltern, wir müssen doch Gott so gut verstehen können. Wenn wir unseren Kindern ihre Wünsche, ihre Träume erfüllen würden, was sie gerade als wichtig und als wünschenswert erkennen, dann würden wir Kinder erziehen, die will kein Mensch haben. Und ihre Zukunft würde nicht gut aussehen. Wie denn auch, wenn sie das, was sie nur heute sehen, sehen können und ihre Erfahrungen nur bis zu einem gewissen Punkt reichen. Und so geht es auch uns. Aber Gott sagt heute uns durch Paulus, ihr Lieben, du siehst nicht alles und das ist okay, aber komm zu mir und lass mich deine Augen öffnen, erweitern, damit du erkennst. Das betet Paulus. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Ihr Lieben, ich komme zu meiner Einstiegsfrage. Was wäre dein Gebet, wenn du wissen würdest, dass Gott es dir heute geben würde? Wäre es etwas, was du gerade durchlebst, dass er dich irgendwie gut durchs Leben bringt oder dass er dir die Augen öffnet, damit du sein göttliches, dein göttliches Erbe erkennst? Hey, drei so wertvolle Punkte gibt uns Paulus mit. Das, was unser Gebet braucht und das, was Gott tun möchte, ist, deine Augen zu öffnen, damit wir erkennen, was wir in ihm haben. Und vielleicht ist es für dich in deinem Gebetsleben dran, mal Gott zu fragen, hey, in welchen Bereichen, vielleicht betrifft es auch dein ganzes Leben, aber vielleicht gibt es bestimmte Bereiche, wo du blind bist. Und vielleicht ist es wichtig, Gott zu fragen, hey Gott, bitte öffne mir die Augen. Ich kann nicht sehen, was du siehst. Aber Paulus zeigt uns, wenn wir beten, dann haben wir einen Gott, der gerne gibt. Wir hatten gestern diesen All-In-Abend hier gehabt, es ging um Selbstwert. Und eine hat ein Zeugnis gegeben und sie sagte, die war ganz lange mit Jesus unterwegs. Und sie hat gebetet für Probleme und Herausforderungen und Gott, was soll ich machen und sowas. Und sie hat dann einen Moment erlebt, wo Gott ihr auf einmal die Augen geöffnet hat. Und es war wie Dunkelheit und Licht. Und ich glaube, das braucht unser Leben auch. Manchmal sind wir so blind unterwegs, obwohl Jesus sagt, hey, ich würde dir so gerne die Augen öffnen. Ja, der zweite Punkt, den Paulus uns mitgibt, ist, wir brauchen, und das, was Gott tun möchte, ist, dass wir erkennen, zu welcher Hoffnung wir berufen sind. Vielleicht ist es mal Zeit für dich, darüber nachzudenken, hey, worauf setzt du deine Hoffnung? Nicht theoretisch, das ist bei uns immer Jesus und Gott. Aber worauf setzt du dein festes Vertrauen, dass es dein Heute beeinflusst? Oder vielleicht auch, welche Umstände machen es dir gerade schwer, an Gottes Hoffnung festzuhalten? Und der letzte Punkt, den Paulus uns mitgibt, den dein Gebet braucht und das Gott in deinem Leben bewirken möchte, ist, dass wir erkennen, zu welchem Erbe wir berufen sind. Hey, hast du eine Zukunft, die dich mit Gott begeistert? Wenn du nach vorne schaust, ist da etwas, was etwas in dir auslöst, was dir Zuversicht gibt, Kraft gibt, heute anders zu leben? Und wenn es nicht so ist, ist es nicht schlimm. Wir dürfen zu Gott kommen und ihn darum bitten, Gott, zeige mir, was ich in dir habe. Zeige mir, wozu du mich als Erbe berufen hast und was du mir auch schon heute geben möchtest. Das ist ein Gebet, ihr Lieben, das verändert unser Leben. Und es ist nicht leicht, haben wir auch gestern festgestellt. Es ist leicht, das zu beten, aber es ist nicht leicht, dass Gott uns etwas anderes zeigt, als das, was wir kennen. Wir haben manchmal Angst vor dem Licht, Angst, Dinge zu sehen. Aber Gott geht da mit uns. Deswegen ermutige ich dich, werde ein Beter. Werde ein Beter wie Paulus, der auf Gott schaut und von seinem Gott Großes erwartet. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir, dass Gebet etwas ist, was unser Leben vollkommen auf den Kopf stellen kann. in unserem Leben und auch in unserer Gemeinde, in dieser Stadt, in diesem Land etwas bewirken kann, Herr. Ja, wo wir den Himmel anzapfen, Herr. Und ich danke dir, dass du uns ein Vorbild in Paulus gegeben hast. Ein Vorbild, worauf wir uns ausrichten können, was wir beten sollen. Und Herr, es sieht so anders aus, wie wir oft beten. Und doch lädst du uns ein, zu lernen. Und ich bete, dass wir Lernende werden. Dass wir mutige Schritte zu gehen, uns zu trauen, zu beten, zu horchen und zu erleben, Herr, wie du unsere Augen öffnest, Herr. Ich danke dir, dass du uns nicht blind sein lassen möchtest, sondern du bist das Licht. Dort, wo du bist, da ist keine Dunkelheit. Und ich bete, dass du uns Freiheit schenkst, Vertrauen, Freude, uns dir hinzuwenden und uns auszustrecken nach dir, dass du uns die Augen öffnest, dass du uns Hoffnung schenkst und uns zeigst, was wir in dir haben. Jesus, ich segne jeden Einzelnen in seiner Beziehung zu dir. Ich danke dir, dass du dran bist. Aber ich bete, Heiliger Geist, für Freisetzung, dass wir weiterschauen als das, was hier gerade ist. Auf dich schauen, Herr. Und ich danke dir, dass du es uns versprochen hast. Amen. Hey, wir singen jetzt.